Geschichten aus dem Schauspielhaus, Geschichten aus dem Schauspielhaus Erfurt. Und da hat auch jede, die irgendwie eine Zeit in Erfurt verbracht hat oder noch verbringen darf, eine Geschichte dazu. Aber diese Geschichte ist besonders. Wer kann schon behaupten, wohnhaft Klostergang 4 gewesen zu sein, wohnhaft im Schauspielhaus Erfurt? Wohnhaft, das Wort hatte ich schon wieder ganz vergessen. Und da kam plötzlich eine Frau an und die sagt, ja, ich war wohnhaft. Wohnhaft im Schauspielhaus von 1971 bis 1992 war Anja Birkenwald und sie ist jetzt im Studio. Hallo Anja.
Hallo Carsten.
Du lachst, du strahlst, du bist so eine Frohnatur. Die kurzen Momente, die ich dich kennengelernt habe, verbreitest du so ein positives Karma. Wahrscheinlich liegt das daran, dass du in einem Haus mit Künstlern groß geworden bist, oder?
Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Die haben schon eine ganze Menge Fröhlichkeit verbreitet in dem Haus. Das hat schon Spaß gemacht, da Kind zu sein.
Und Kind zu sein, Kind zu sein von 71 bis 92 im Schauspielhaus und gesagt, wieso kann man in einem Theater wohnen? Das ist eine Geschichte, die wir jetzt in Ruhe aufdröseln wollen, weil ich sehe es schon vor mir. Die kleine Anja, die damals 71, wie alt war?
71 war sie geboren.
Ach nee.
Ja, 71 ist sie geboren.
Na, logisch, also. Jetzt muss ich ja 71 Jahre, wenn ich mich erzeugt rechne, dann wirst du ja, du bist richtig dort geboren oder als Baby, als Kleinkind.
Ich bin da, ja, genau. Nach dem Krankenhausaufenthalt selbstverständlich bin ich dann da rein gezogen worden.
Also nicht erst mit einem Jahr,
ganz von Anfang an.
Du bist dort aufgewachsen. Mhm. Das heißt, du hast auch die frühesten Kindheitserinnerungen an dieses Haus, an das Haus Ressource, an das Schauspielhaus.
Absolut, ja. Absolut. Das ist eine tolle Spielstätte für mich auch als Kind gewesen.
Das heißt, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die ganzen Leute, die dort gearbeitet haben, die kannten dich alle.
Ja, ich war das Kind von der Hausmeisterin. Natürlich kannte man mich.
Ja. Also du warst das Theaterkind. Hattest du einen Spitznamen oder warst du die Kleine oder wie warst du?
Nö, einen Spitznamen hatte ich nicht. Nee. Also,
du, und jetzt hast du schon gesagt, deine Mama, die war Christine Schröder, heißt sie, und sie war die Hausmeisterin, auch ungewöhnlich, weil Hausmeisterjob ist ja eigentlich so Männersache, ne, mit so Bohren und Hämmern und Glühlampen auswechseln, aber nein, das war deine Mama. Und dein Papa, der war Leiter der grafischen Abteilung am Schauspielhaus bis 2003, und da haben die da gewohnt und du warst das Kind.
Richtig, richtig, die waren immer um mich, es war immer jemand da um mich herum. Brauchte keine Horterziehung, kein Essensanbieter. Ne? Es war immer alles da.
Das heißt, du brauchtest keinen Hort und keinen Kindergarten, sondern der Kindergarten war die Schule.
Ich bin schon ordentlich in den Kindergarten gegangen. Das habe ich. Und die Schule habe ich auch besucht. Stell dir vor. Ja, es ist nicht alles im Schauspielhaus gelaufen, aber.
Hätte ja sein können. Also das Kind großziehen, na gut, gab und gibt ja noch Schulpflicht.
Richtig, genau, ja. Genau.
Weißt du noch, wie sich das ergeben hatte, dass deine Eltern da einziehen durften in diese Wohnung?
Ja, das kann ich dir ziemlich genau erzählen. Mein Papa ist gelernter Porzellanmaler gewesen in der Porzellanmanufaktur in Plaue und ist aufgrund seiner politischen Gesinnung, Anführungszeichen unten und oben, rausgeflogen, weil er einen Western geschaut hat im Westfernsehen. Ne?
Moment, ein Western im Westfernsehen?
Ja, so also, war
wir
das.
Wir reden von einem Cowboy-Film.
Wir reden, genau.
Du hättest jetzt schon den ersten Fehler gemacht, das waren nämlich Cowboy- und Indianerfilme.
Oh, ne? hab ich schon eine falsche Formulierung.
Wenn jetzt jemand zuhört von der Stasi, da hätten die gesagt, der Indianerfilm. Er hat einen Western im Westfernsehen geguckt.
Richtig.
Na und?
Richtig, ja, na und. Das war also in der politischen Gesinnung des Hauses nicht besonders gern gesehen. Er erzählte davon auf Arbeit und sagte, super toll, ganz prima, habe ich gestern Abend gesehen und schon gab es eine Bestellung in diese Personalabteilung. Und man legte ihm nahe, er möge doch bitte sich was Neues suchen. Dann hat er sich beim Theater beworben. Und im Theater hat der Kaderleiter gesagt, mein Gott, der junge Kerl, was soll denn das? Ja, dem geben wir doch eine Chance. Und hat ihn als Bühnenarbeiter angestellt. Und als Bühnenarbeiter sollte er an seinem ersten Dienstag zum Schneeschippen kommen, an die Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 5 war das damals. Und da hatten sie ihr Kulissenlager, das Theater, oder die städtischen Bühnen Erfurt, so hießen sie ja damals. Und man wartete auf ihn an der Endhaltestelle und wartete. Wer nicht kam, war der junge Mann, der Westfernsehen schaut. Und dann hat man ihn schon fast abgeschrieben. Aber er war natürlich an die andere Endhaltestelle gefahren. So eine Straßenbahn hat ja zwei Endhaltestellen. Und insofern kam man dann doch noch zueinander. Er wurde eingestellt als Bühnentechniker erstmal, ehe man dann seine Profession entdeckte, dass er ja auch künstlerisch aktiv ist als Porzellanmaler, auch Schriften zeichnen kann. Und damit hatte man ihn in die Werbeabteilung verfrachtet. Und dann zog Das mit dem Einzug so schnell ging das gar nicht. Er lernte natürlich dann auf den Partys. Es gab ja legendäre Partys.
Ach wo?
Na, im Club. Hm? Im Club und später dann im Unartig.
Später unartig, aber es hieß noch nicht immer Unartig, oder?
Nee,
das war aber schon von Anfang an, seit du denken kannst, ein Club oder eine Bar.
Die Theaterkantine war das.
Theaterkantine.
Die klassische Theaterkantine.
Mhm. Mhm. Im Keller, wer es noch nicht gesehen hat, das ist ja das atmet jetzt noch den Party-Duft. Das sind so Katakomben eigentlich. Und eine tolle Bar wird jetzt wieder belebt. Ich nehme an, dass du da auch schon mal gefeiert hast.
Natürlich. Selbstverständlich.
Also, wir gehen mal in die Zeiten, als du noch brav warst. Also vielleicht warst du es auch nie. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du mit solchen aufwächst, dass man da nicht brav bleibt.
Nein. Nein, aber da war ich ja noch Kind, Carsten. Das ist ja jetzt nicht so, dass das, das hat ja alles noch ein bisschen gedauert. Ich bin ja mit 18 noch ausgezogen aus dem Haus. Ja, um nochmal in den Keller zu kommen, dort unten hat er Musik gemacht, dann auch auf Partys, so hat man ihn als DJ engagiert. Und der war so ein Tausendsasser, konnte halt alles.
Also Peter war auch Schallplattenunterhalter,
richtig.
SPU.
Richtig, ja, war er.
Hat er eine Einstufung gehabt?
Nee, hat er nicht gehabt.
Also illegal, schon wieder was falsch, schon wieder was Illegales gemacht. Im Keller illegal aufgelegt, also unterhalten, ne?
Ja, natürlich. Und dort wurde ihm die Tochter des Bühnenmeisters anvertraut. Der Bühnenmeister ist mein Großvater gewesen, Gerhard Scheibe. Und mein Großvater hat auch sehr gerne gefeiert, auch gerne in diesen Kellern. Und damit er auch brav bleibt, hat ihm die Omi immer gern die gemeinsame Tochter mitgegeben. Damit ein bisschen, ne, damit er anständig bleibt, damit er also es nicht übertreibt mit der Feierei.
Ach, das Konzept anständig ist mir jetzt nicht
das
geläufig.
Das Konzept, ja, ich helfe dir gern weiter, wenn ich dir helfen kann. Und die Ina Kirstine, die Tochter meines Großvaters, also meine Mutter, war damals 14 und hat sich also relativ schnell in den DJ verguckt.
Was der Peter ist.
Was der Peter war.
SPU Peter.
Richtig.
Schallplatten allein unterhalter Peter.
Genau. Und das ging relativ schnell, dass man da zusammenwuchs und war ja nicht so lange hin. Sie bekam mich mit 21, also sie waren ein Paar geworden und haben geheiratet und haben mich bekommen und dann war eine Stelle frei im Schauspielhaus. Es war schlicht und einfach die Hausmeisterstelle frei. Und sie hatte also nach ihrer Ausbildung als Stenotypistin beim Rat des Bezirkes, nannte man das damals.
Stenotypistin beim Rat des Bezirkes,
ja,
ne?
Ja, hat sie irgendwo einen Job anfangen müssen, wo sie mit Kind ganz gut arbeiten kann. Sie brauchten eine Wohnung, es gab ja immer keine Wohnungen, war ja ganz schwierig, ne? 71. Also hat man gesagt, da ist eine Wohnung, aber da hängt ein Job dran. Und so ist sie Hausmeisterin geworden.
Aha.
Mit 21.
Mit 21 Hausmeister, aber nicht irgendwo, sondern im Theater.
Richtig.
Also das muss man sagen, da ist man eine Seele. Das ist ja so ein wandelnder Geist für alle da. Also das ist ja Psychobetreuung, das ist ja Sozialarbeiter, das ist ja ein ganz komplexe Jobbeschreibung.
Um nur eins zu nennen davon oder um nur ein paar zu nennen. Sie war plötzlich Chefin über Putzfrauen, Abenddienst, Schließerinnen nannte man die. Ne?
Schließerinnen,
die an den,
das waren Frauen, ja.
Die an den Türen standen, Karten abrissen und Programmhefte verkauften. Über die Heizer. Also das ist eine große Personalmannschaft auch gewesen, der sie dann plötzlich vorstand mit 21 Jahren.
Im Grunde war sie CEO oder Facility Manager.
Richtig,
Company,
ja.
Dings.
Genau.
Also
genau.
Hausmeister klingt ja so, ach, das ist ein Hausmeister, guckt mal ein bisschen. Aber sie hatte Personalverantwortung auch schon.
Ja.
Fach- und Personalverantwortung.
Genau.
Dann damit mit 21.
Und gleichzeitig war sie auch die Kartenverkäuferin am Abend für die Eintrittskarten. Also die Abendkasse hat sie auch noch geleitet.
Im Grunde war sie eine Managerin.
Im Grunde genommen war sie Mädchen für alles, ja, kann man so sagen.
Aber Mädchen, es klingt so wie Milchmädchen. Mädchen,
weil
klingt
nee, so, das war schon
so negativ. Was du beschreibst, ist so eine hochverantwortliche Arbeit eigentlich.
Ja, war's.
Und der Papa, der durfte ein bisschen malen.
Der durfte ein bisschen malen. Der hat im Laufe der Jahre, die Arbeiten wurden natürlich immer größer. Also der hat auch Außenwerbung gemacht, Sichtwerbung gemacht, große Plakate gestaltet, Bühnenbilder gestaltet, um nur einige zu nennen. Das Rotkäppchen in das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr. Die Jahreszahlen habe ich jetzt nicht mehr ganz so auf dem Schirm.
Zu deinem Papa kommen wir noch, weil ich habe jetzt bewusst gesagt, also damals war nichts mit Computer, da war alles noch Handarbeit.
Richtig, handmade.
Mit Kalligrafie. Ja. Die sieht man jetzt noch, wenn man mit einem, wahrscheinlich du mit einem noch weinenderen Auge als ich durchläufst, zu den Tränen kommen wir natürlich auch nochmal, dann kann man ja so Schilder entdecken, die mit der Hand gemalt sind. Also dann wird nichts ausgeplottet, ausgedruckt. Am Ende sind da sogar noch ein paar Sachen von deinem Papa
dabei. Natürlich, mit Sicherheit.
Ja, mit
Sicherheit,
mit einer schönen Schrift gemalt, mit Nitrolack oder was weiß ich. Ja. Gut, zu deiner Mama. Also sie war die Managerin und hat Heizer, hast du gesagt. Das wurde also selber da geheizt. Da gab es einen coolen Keller.
Woher
weißt du denn das? Hast du da gespielt?
Nein. Da konnte man sich gut verstecken, das ist richtig. Aha. Aber es gab natürlich einen coolen Keller. Fernheizung gab es da ja noch nicht in der Zeit. Ne? Also an dem Haus. Gegeben hat es die schon, aber noch nicht an dem Haus. Es wurden regelmäßig große Hektotonnen dreckiger Koks auf den Vorplatz geschüttet. Das war dann das, womit geheizt werden musste.
Das war das damalige Koks der Schauspieler.
Richtig, genau. Schwarz und staubig. Okay. Und da mussten schon immer auch alle Hände mit. Da hat sie zum Teil auch mitgearbeitet und mein Papa auch, um das schnell aus dem Sichtbereich des Publikums in den Keller zu bekommen.
Also Kohlenschippen war damals
angesagt. War mit dabei,
angesagt,
na klar.
Also es gab Kohlenkeller, es gab die Schließerinnen.
Das klingt ein bisschen nach Justizvollzugsanstalt.
Das war ja, es war ja eine Anstalt, ne? Als Haus, was Verrückte macht und wo auch viele verrückte, durchgeknallte Menschen waren. Wem war denn deine Mutter unterstellt?
Dem technischen Leiter des Hauses und der wiederum dem technischen Direktor. Also das ging dann schon relativ nah in die Führungsebene rein. Also es ist nicht nur ein verrücktes Haus, das muss ich jetzt noch mal kurz mit einwerfen. Es ist ein großes familiäres Dasein gewesen. Es ist unbeschreiblich. Also alle Schauspieler, die kleinere Kinder hatten, haben die auch gerne mal bei meiner Mutter abgeliefert, weil sie halt Probe hatten, weil der Kleine vielleicht Schnupfen hatte und nicht in den Kindergarten konnte. Also ich bin auch dadurch mit vielen anderen Kindern aufgewachsen.
Das heißt, das war auch wie ein kleiner, schon wieder illegaler Kindergarten.
Ein illegaler Haufen, oder?
Gefällt mir sehr gut, ja. Nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht das Schauspielhaus vor sich sehen, die im Klostergang stehen, die schönen Bäume sehen, die und dann vor der Villa stehen. Wo war die Hausmeisterwohnung?
Wenn du die Villa vor dir siehst, den Haupteingang, hast du in der ersten Etage diesen schönen Balkon der kleinen Bühne. Und darüber sind nochmal kleinere Fenster. Das sind später dann Proberäume und Chorumkleideräume für die Sänger gewesen. Und nach links weggerichtet. Also quasi der Blick ging zum Dom raus. Volle Seite Domblick und nach hinten
also
raus.
Also unterm Dach?
Unterm Dach.
Mit Blick zum Dom?
Mit allen drei Blicken. Einmal Vorplatz, einmal Dom und einmal Lilienstraße. Staatskanzlei hinten raus.
Ja, jetziger Hirschgarten.
Richtig.
Du bist ja wunderbar groß geworden eigentlich, ne?
Ja.
Und auch im Grunde, du musstest dann keine Kohlen schleppen, weil da waren dann schon Heizkörper überall.
Ja. Die Kohlen mussten nur vom Vorplatz in den Keller hinein. Da gab es die großen Öfen und das hat das ganze Haus beheizt, na klar.
Aber ihr hattet also dementsprechend auch schon ein Bad, wo man richtig baden konnte und mit warmem Wasser, was ja auch nicht selbstverständlich war. Also im Altbau musste man ja selber noch im Kohleofen.
Hast du recht. Ja. Also wenn der Heizer da war und auch frei von Alkoholika, dann konnte man damit rechnen, dass es warm wurde.
Die Heizer haben gerne mal eingepichelt und sind dann...
Na klar, das ist doch überall gemacht worden.
Echt, ja?
Ay, klar.
Also Alkohol war schon zu DDR-Zeiten auch in den Betrieben, ich kenne es ja selber, also vom Hören, da wurde auch schon mal während der Arbeitszeit gern mal was weggepichelt.
Ist schon vorgekommen.
War es ja schwer zu ertragen.
Wahrscheinlich war es das. Dafür war ich tatsächlich zu klein, um das beurteilen zu können. Aber ich denke schon.
Schichten. Also die unterm Dach, die Hausmeisterwohnung, die hatte wie viele Räume?
Die hatte 1-2 Wohnzimmer. Das war eine kleine Wohnung eigentlich. So groß war die gar nicht. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung und mein Kinderzimmer lag auch auswärts der Wohnung, also noch über den Flur. Also wo im Prinzip die Schauspieler durch mussten zu ihren Proberäumen, dahinter lag mein Kinderzimmer.
Familie Schröder.
Ja.
Zu dritt war der dann.
Ja.
Und von 71 bis 92 im Erfurter Schauspielhaus hast du wohnhaft geschrieben. Das hatte ich ja wieder wirklich tatsächlich ganz vergessen. Das stand auch richtig dann im Ausweis drin. Ihr wart da richtig gemeldet, Klostergang 4.
Nein, die Postadresse war die Lilienstraße 14.
Ah, okay. Lilienstraße 14,
das ist jetzt hinten raus. Das ist quasi neben dem Unartig-Eingang, also schon auch in dem Schauspielhaus drin, aber halt die ja, die Postadresse, Postanschrift.
Mhm. Mhm. 92 seid ihr raus, 71 rein und über den schmerzliche Jahr 92 oder dann später reden wir auch nochmal. Habe ich noch was vergessen?
Du hast gesagt, 92 sind wir raus. Ich bin sehr viel zeitiger raus. Ich bin 92 raus, denn meine Eltern sind erst 2003 ausgezogen. Also kurz vor Schließung.
Ach, die haben noch
2000 bis vielleicht sogar schon. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Warte kurz. 2000, ja, 2001 mögen die umgezogen sein.
Du bist ausgezogen.
Ich bin ausgezogen.
Du bist
ich
so schön
war Flücke.
Na ja, klar, 92. Ja. 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 Wurde es Zeit dann.
Ja, ja. Wurde es. Ja. Besser war's.
Ja, aber trotzdem hast du deine Kindheit im Grunde da verbracht.
Ja.
Zu deinem Papa, also ich habe jetzt so gesagt, der durfte ein bisschen malen. Also das ist ja schon ein Wahnsinnsjob. Das ist echt Handarbeit, das ist Handwerk und auch eine schwere Arbeit, weil das sind ja auch Riesenteile, die da zu bearbeiten waren. Also er war im Grunde Ausstatter, Kalligraf, hat im Grunde alles gemacht, oder?
Hat Bühnenbilder gestaltet. Das war nicht seine Hauptaufgabe, aber das hat es zwischendurch immer mal wieder gegeben. Programmheftgestaltung, Kostümgestaltung, aber hauptsächlich war er tatsächlich für die Sicht- und Außenwerbung des Hauses zuständig. Also im Stadtbereich, er hat Straßenbahnen beklebt, später dann, als die Technik voranschritt, aber viele, viele Jahre wirklich aus eigener handwerklicher Kraft heraus, wenn Material da war.
Materialknappheit, das kennst du auch noch.
Na klar. Da gibt's eine schöne Geschichte dazu. Es gab Malerarbeiten im Haus und die Maler der PGH Maler Nord oder Mitte, keine Ahnung, jedenfalls so eine
Produktions- und Handelsgenossenschaft.
Richtig, ja, sehr gut, Carsten. Die haben gesagt, pass auf, Peter, wir haben hier ganz viel Plakatfarbe da oder Latex war es, glaube ich. Wir brauchen das zu malern. Wenn wir das hier irgendwo stehen lassen, dann hat das morgen Beine. Ja, wir stellen das mal zu dir in die Grafik, also in deinen Arbeitsraum, in dein Atelier. Da war ihnen natürlich nicht klar, dass sie da also nicht gerade die sicherste Ecke gewählt hatten, weil natürlich brauchte er das auch immer. Ne? Ja. Das gab es ja kaum zu kaufen und da hat er sich also auch ein bisschen was abgezapft und hat am nächsten Morgen schmunzelnd beobachtet, wie die beiden Handwerker beim Malern gemerkt haben, dass der Mist gar nicht mehr deckt. Natürlich nicht, wenn man da ein paar Liter Wasser dran geschüttet, damit es wieder voll wird.
Schon wieder eine illegale Aktion.
Schon wieder. Oh, mein Gott.
Cooler Typ, dein Vater.
Ja, das war er.
War heißt?
Mein Papa ist im Januar diesen Jahres verstorben.
Das heißt, und hat das noch miterlebt, die Ideen für das Schauspielhaus?
Die hat er noch miterlebt, ja. Und die hat er auch für gut befunden, hat aber Zweifel gehabt. Er war da ein Zweifler.
Ne? Also klar, das heißt, die Idee, dass das kein klassisches Theater mehr wird, sondern ein Kulturhaus, ein Kulturquartier, hat er wahrscheinlich wohl zur Kenntnis genommen, aber er hat gezweifelt.
Das war ihm vollkommen klar, dass es nicht im alten Stil weitergeführt werden kann. Aber er hat nicht mehr miterlebt, wie sich das Kulturquartier jetzt entwickelt hat und wie aktiv ihr jetzt geworden seid. Wir geworden sind, ich darf ja mitreden.
Du bist praktisch auch Genossin.
Ich bin auch Genossin, jawohl.
Dann ist es deins.
Dann darf ich mitreden. Also wie aktiv die ganze Geschichte geworden ist und wie viel Außenwirkung das Ganze hat und welche Schallgrenze durchbrochen wurde deswegen.
Schallgrenze, eine halbe Million. Also ich muss mal sagen, ich bin ja auch ein Zweifler. Ne? Bin ich aber sehr auch nah bei dem Papa. Sagen, gerade Erfurt. Ne? Mhm. Also es kann ja auch manchmal also ein Trägerhaufen sein. So die Gemütlichkeit ist ja was Schönes, aber ich hätte es nicht erwartet. Wartet eine halbe Million, dass wir es schaffen, tatsächlich, dass die Menschen tatsächlich eine halbe Million auf den Tisch legen und sagen, beim Geld, das sind ja manchmal die Leute auch zurückhaltend. Ist schon was, oder?
Das ist schon richtig super, ja.
Deine Mama ist schon viel früher gestorben.
Meine Mama ist 2012 verstorben.
Und jetzt kannst du die Erinnerung nur mit anderen teilen. Triffst du dich manchmal noch mit Leuten, die auch dort gearbeitet haben?
Ja.
Oder sagst du, ach, das ist mir alles zu schmerzhaft? Oder?
Nee, also es gibt schon enge Kontakte, zum Beispiel zur Theaterfotografin Lore Dietl. Mhm. Lore Dietl hat viele, viele Jahre mit ihrem Mann Günther Dietl die Theaterfotos, die Pressefotos in mehreren Theatern in Thüringen gemacht, aber halt hauptsächlich auch in Erfurt. Und das ist so, die Lore ist jetzt 83 und auch verwitwet unterdessen und hat aber so einen Familienanschluss bei uns gefunden. Die haben wir so als Omi adoptiert, mehr oder weniger.
Bei euch, du hast auch eine große Familie, oder?
Ich habe drei Kinder.
Drei Kinder?
Mein Mann hat auch drei Kinder. Das ist also bei uns.
Moment, wir müssen kurz mitzählen. Das wären dann, wenn ich richtig sehe, das wären dann doch tatsächlich drei. Du hältst gerade die Hände für mich hin. Ihr habt sechs Kinder zu Hause, oder sind?
Nein, wir sind in dritter Ehe miteinander verheiratet und haben.
Moment, noch mal.
Ja, es ist alles rund bei uns.
Erzählst du mir jetzt schon wieder hier irgendwie?
Ja.
Jeder von euch in dritter Ehe.
Richtig, es ist unsere dritte, also unsere jeweils dritte Ehe, aber
jeweils dritte Ehe?
Die gemeinsame.
Okay, und also habt ihr zusammen schon sechs Hochzeiten, ich sage gar nichts dazu. Und die Kinder, ja, die machen sich auch drüber lustig regelmäßig, oder?
Nein, die finden, dass das so nach Feng Shui recht rund ist, ne? Ja, drei.
Natürlich, ja, stimmt. Feng Shui, okay. Wir waren bei dem Teilen der Geschichten. Mhm. Also dann. Da ist ja wie eine Familie, du hast beschrieben, dass das Schauspielhaus eine Familie war.
Ja.
Und da gibt es jetzt auch noch Verbindungen zur Fotografin?
Zur Fotografin gibt es Verbindungen, zu einigen Schauspielern gibt es noch Verbindungen, zu Kalle Krause, zu Matthias Winde, zu Olaf Müller. Das ist natürlich jetzt mit dem Ableben meines Vaters etwas weniger geworden, weil es ist ja auch noch nicht so lange her und man braucht da schon ein kleines bisschen Besinnungszeit.
Ja, das dauert. Ja.
Das dauert, genau. Aber die Verbindungen sind durchaus da und das ist auch immer schön, ja, wenngleich die Menschen immer weniger werden, mit denen man darüber reden kann.
Hm. Naja, und dann kommen wir den Neuer dazu, die das dann teilen und die das vielleicht auch neu beleben. Ich stelle mir das vor, dass dann sagen die, das, was deine Mutter und dein Vater da reingesteckt in das Haus an Seele, an Leben und Energie, das schwirrt da irgendwie rum.
Ja.
Und das wird jetzt wieder belebt und wird weitergetragen. Und wir es jetzt erzählen und sagen, da haben Menschen tatsächlich nur einfach einen Job gehabt, nicht nur einfach gearbeitet. Da ist so energetische Seele drin, um es mal voll ESO-mäßig zu sagen, aber es ist ja so ein Gefühl, dass da Geschichten drin stecken. Also man kann, wenn man es mal einfach sagt, da stecken Geschichten drin und die werden jetzt weitergeführt. Ist eigentlich doch ein schönes Gefühl, oder?
Das ist ein total
also auch für deine
Gefühl.
Trauer hier zu sagen, ja. Das ist so, mein Papa und die Mama, die leben da jetzt irgendwie weiter.
Ich habe in mehreren Führungen durchs Haus jetzt in jüngster Zeit schon auch mit mir gehadert, ne? Als ich das Haus betreten habe und gedacht habe, mal gucken, wie sich das so anfühlt. Aber es ist verrückt, du hast vollkommen recht, man hat das Gefühl, die Wände schreien einem die Geschichten zu, an die man sich auch so Stück für Stück erinnert. Und der Gedanke, dass da tatsächlich auch wieder richtiges Leben einzieht, das ist einfach klasse. Also das liegt mir schon auch sehr am Herzen, na klar.
Das heißt, das war schon schwer für dich, die Führung, weil das Haus ist ja als geflattert worden, es ist 13 Jahre leer gestehen, würdelos. Also es ist ja, die einen sagen Schande, ich sage, es war würdelos, was da mit dem Haus passiert ist. Und das war für dich schmerzlich, da das erste Mal reinzugehen? Oder wie
das erste Mal ist schon sehr lange her. Da hat das Haus noch in einem ganz anderen Zustand sich befunden, also in einem sehr viel schlechteren Zustand als jetzt. Ne? Also jetzt ist es ja doch beräumt. Man kann frei eigentlich irgendwo durchlaufen, ohne zu stolpern, ohne dass man über Schutt oder irgendwas steigen muss. Also es ist ja doch recht gut begehbar. Und ich finde, so langsam wächst die Würde schon, obwohl noch gar nicht, noch nichts baulich geschehen ist. Großartig, aber so, man hat so das Gefühl, es entstaubt, ne? Strahlt wieder hier und da.
Und dann habe ich das Gefühl, dass die Neuen, die das beleben wollen, auch mit Respekt und Würde dem Ding begegnen. Ob das bei den Dreharbeiten immer so war, weiß ich nicht, das kann ich nicht so sagen. Ne? Filmleute sind ja speziell, aber jetzt sind die Kulturquartierleute, schätzen die Details und sagen, wir wollen das so belassen und nicht jetzt alles drüber lackieren. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz. Teilst du dir meine Auffassung?
Es ist eine alte Dame, das Haus, selbstverständlich. Und eine alte Dame kann ich nicht in die Schönheitskur schicken und kann dann sagen, Mensch, die ist 200 Jahre alt, so alt ist es ja noch nicht, aber sie ist halt älter, aber sieht halt aus wie 22. Es ist völlig in Ordnung, dass es da so ein paar abgeplatzte Stellen gibt und so ein paar Retro-Ecken.
Ja, du bist Kosmetikerin.
Ja. Verrückt, wie du jetzt den Bogen kriegst.
Ja, lass uns mal über Schönheit reden. Vermeintliche Schönheit. Vermeintliche Schönheit. Und was Schönheit ist und Alter Kosmetik. Ich erlebe ja den Trend, dass durch Klamotten und durch tatsächlich überlackieren Menschen, also Männer, Frauen, wie immer sie sich auch fühlen, young, fresh und also so und das ist würdelos, würdeloses Alter. Und da gibt es so schöne Menschen, so schöne alte Menschen, die auch irgendwie was für sich tun, kosmetisch oder wie auch immer. Ist das schwierig, in Würde zu altern?
Ach du, ich glaube, das ist eine absolute Einstellungsfrage. Ja. Nein, es ist nicht schwierig. Ich glaube nicht, dass es schwierig ist. Es wird einem halt suggeriert, ne? Du hast ja in den Medien genügend Vorbilder, wie es auch missglücken kann, wenn man da so ein bisschen dran rumbastelt. Ich finde, das ist auch etwas, was ich in meinem Berufsalltag wirklich absolut favorisiere. Schau mal in dich rein, was kannst du an dir gut leiden, was hast du gern an dir, und dann gucken wir mal, was drumherum geht. Ja, also eine vollkommene Veränderung, machen wir uns nichts vor. Es ist der Zahn der Zeit, ne? Nackt an jedem. Man kann halt gucken, ob er ein hübsches Schnittmuster reinnagt oder ob er schöne Lebenslinien hinterlässt.
Ja, und das ist nicht auch eine Frage der Ausstrahlung. Ich sehe junge Leute, die sind voll aufgedonnert und sehen so alt aus. Mhm. Die sind irgendwie paar 20 und sagen, oh, die sind früh vergreist, weil sie so zusammengefallen sind. Dann sehe ich Menschen, die und jenseits, sagen wir mal, der 40 sind und die strahlen und denken, das ist so, oh, Schönheit kommt von innen.
Kommt tatsächlich von innen,
ja. Es ist profaner, blöder Poesiealbumspruch oder was, aber ist was dran, oder?
Ist absolut was dran, ja. Natürlich.
Was machst du denn, als, um mal den Link zu kriegen, als Kosmetikerin, geht es da um, also was ist da der Job? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Also in erster Linie geht es darum, die Haut zu pflegen. Ich bin noch eine Kosmetikerin aus DDR-Zeiten, also noch richtig zu DDR-Zeiten gelernt.
Du hast das richtig, als du raus bist, du bist ja, als du Flügge geworden bist und das Schauspielhaus verlassen hast, hast du nichts im Theaterbereich gemacht, denkst du, und hast gesagt,
Ich wollte gerne Gesang studieren. Ich wollte klassischen Gesang studieren. Und zu DDR-Zeiten, ich sang damals Sopran, das mache ich auch heute noch.
Sang und...
Und zum Musikstudium, also eine Hochschule für Musik, hatte man die Befähigung zu bringen, entweder das Abitur oder einen Beruf. Ja, und da konnte ich wählen. Und auf Schule hatte ich keine Lust mehr, das war mir alles zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, Kosmetikerin, das ist ja auch so ein Mädchenberuf, ne, so ein heiß begehrter Beruf, machst du halt das. Das war 1988, begann die Ausbildung. Und jetzt kannst du geschichtlich einfach mal schon einen Sprung vorgehen. Als ich fertig war, hatten wir die Wende. Und dann war tatsächlich zu überlegen, ob man diesen goldenen Handwerksberuf wieder an den Nagel hängt, um Gesang zu studieren.
Dann hättest du es gekonnt, vorher war es nicht so einfach.
Dann hätte ich es gekonnt. Oder ob ich einfach da bleibe und erst mal ein paar Jahre in dem Beruf arbeite, und dafür habe ich mich entschieden.
Mhm. Dann war wirklich dein Job, zum Geld zu verdienen und so weiter. Und dann hast du aber immer schon gesungen. Wo hast du gesungen?
Ich habe an der Bezirksmusikschule Erfurt im Mädchenkammerchor gesungen.
Was ist denn die Bezirksmusikschule?
Das ist die staatliche Musikschule gewesen. Die gibt es heute auch noch.
Und die hatten einen Chor?
Die haben auch heute noch einen Chor. Und da ist man, wenn man da zum Unterricht hin ist, zum Gesangsunterricht, automatisch auch in den Chor gekommen. Das ist ein ziemlicher Auswahlchor gewesen, ein ziemlicher Elitechor, der auch viele Preise abgeräumt hat und Konzertreisen gemacht hat.
Also warst du und bist du gar nicht so schlecht?
Offensichtlich. Man hat mich da geduldet eine Weile.
Ah, ja. Und du singst jetzt noch. Wo singst du?
Im Philharmonischen Chor Erfurt, des Theaters Erfurt.
Ah, okay. Du bist natürlich mit Kultur groß geworden, oder hast du das irgendwann gesagt, lass mich in Ruhe mit diesen Sachen da, mit dem Rumgehampel auf der Bühne. Hast du es geliebt oder...
Ich hab nie gesagt, lass mich in Ruhe. Also ich bin immer kulturaffin. Egal in welche Stadt ich komme, schaue ich, wo ist das Theater, was wird gespielt, was kann ich mir anschauen. Und tatsächlich ist das Ding Lampenfieber für mich über die Jahre ein großes Problem gewesen. Also auch in der Zeit, als ich mich aufs Musikstudium vermeintlich vorbereitet habe, habe ich ein großes Problem mit dem Lampenfieber gehabt. Also das hätte mich wahrscheinlich...
Wie bist du jetzt hier? Was für Drogen hast du genommen, dass du hier so locker, flockig mir Fragen beantwortest?
Ich habe mich auf dich gefreut, Carsten.
Ach so.
Okay. Ja?
So was, du hast Lampenfieber gehabt und du durftest es aber nicht machen, hast es aber trotzdem immer wieder gemacht und hast jetzt auch noch Lampenfieber, wenn du auf die Bühne gehst und singst. Aber
ich bin jetzt relativ neu in diesem Chor. Dieser Chor, den gibt's auch schon 25 Jahre. Ich bin jetzt erst vergangenes Jahr reingekommen und habe noch nicht so viel Bühnenerfahrung mitgemacht, außer diesen Sommer die Domstufenfestspiele kamen. Das war meine allererste Bühnenerfahrung als auch Sängerin. Nun ist man da ja eingebettet in ganz viele Menschen. Ja, ja, es sind ja ganz viele um einen rum. Man steht da ja nicht alleine. Aber das war schon auch aufregend, da auf der anderen Seite mal zu stehen. Ich habe vorher, bevor ich in diesem Chor war, viele Jahre im Kammerchor der Universität Erfurt gesungen. Und da gibt es nicht so viel Bühnenerfahrung. Das waren mehr kleinere Konzerte in Kirchen und viel sakrale Werke gesungen. Ja.
Kannst du dich an deine, als Kind, an deine erste, ersten Bühnenerfahrungen erinnern, was du da von einem Stück gesehen hast, ob das...
Ja, das weiß ich auch noch sehr genau. Ich bin als Statistenkind sehr oft eingesetzt worden, weil ich war ja so wunderbar verlässlich. Ich wohnte ja im Haus. Ja, damit war klar, die fehlt schon mal nicht.
Kinderarbeit, ne?
Da haben wir's. Ich sah auch immer aus wie ein Junge. Ich hatte immer kurze Haare. Ich war also total flexibel einsetzbar für die Rollen. Und es gab eine schöne Geschichte, da hatte ich mich in die Badewanne verkrümelt und ich war vielleicht lassen mich 6 Jahre alt gewesen sein, hatte mir die Knie aufgeschlagen, weil ich den ganzen Nachmittag rumgeklettert bin irgendwo und es klopfte an die Badezimmertür und die Vorstellung unten, die stattfinden sollte, war Till Eulenspiegel und die konnte nicht stattfinden und nicht beginnen, weil der Statistenjunge gefehlt hat, der zu Beginn über die Bühne geht. Also der ist nicht gekommen.
Der ist nicht gekommen
und dann hat man sich erinnert, Mensch, da oben die Kleine von Schröders, die sieht doch aus wie ein Junge. Die können wir doch holen.
Wie alt warst du da?
6 vielleicht oder 7, ja. Und das war mir aber nicht so wirklich recht, ne, die Wanne zu verlassen. Und ich habe Verhandlungsgeschick aufgefahren.
Ach.
Der Intendant persönlich damals, Bodo Witte.
Bodo Witte kam zu dir in die Wanne?
Nein, die Wanne kam. Das wäre jetzt also
an
wirklich...
Nicht ihn an.
An die Badezimmertür, an die verschlossene.
Ja, okay.
Und hat mir mit 5 Ostmark... den Auftritt versüßt. Und ich bin tatsächlich mit runter.
5 Ostmark, das waren, glaube ich, kein Alu-Chip.
Das war ein richtiges,
aber es gab ja die Alu-Chips und die 5 Mark,
nee, waren schwer.
Die waren schwer.
Genau.
Schwer, da hast du angebissen hier und geschrieben.
Er hat es mir noch in Entfernung gezeigt. Also er hat es mir noch nicht in die Hand gegeben.
Perfide, diese Theaterleute.
Ja, alle gleich. Und da gab es eine Szene am Anfang, wo ich mit meiner Bühnenmutter über die Bühne einmal laufen sollte und dem Publikum die Zunge rausstrecken sollte. Dafür gab es die 5 Mark. Und der Intendant stellte sich, es gibt die erste Gasse auf den Bühnen. Der erste Seitentrakt heißt Gasse.
Heißt Gasse, ja.
Da gibt es die 0. Gasse, die erste, die zweite, also je nachdem, wie weit die nach hinten gehen. Und in der 0. Gasse, Höhe Orchestergraben, stand also linksseitig der Intendant, verdeckt fürs Publikum nicht zu sehen. Auf der anderen Seite ich, weil ich hatte noch mal so ein kurzen Schnicker, dass ich doch nicht raus will.
Aha.
Und dann winkte er mit diesen 5 Mark auf der anderen Seite drüber, Geld eingesackt, ab wieder nach oben in die Wanne.
Wirklich?
Ja, so war's.
5 Mark, also damals warst du noch mit Geld zu locken. Was lockt dich heute? Was reizt dich? Was treibt dich an?
Was treibt mich an?
Geld sicher nicht mehr.
Mich treibt an, wenn ich für Dinge oder für Menschen eine Begeisterung verspüre, die mich ganz tief drin berührt. Lass es ein Theaterstück sein, lass es ein Kinofilm sein, ein Musikstück. Ich gehe sehr gerne in die Oper und ich bin also eine, die wirklich in der 3., 4. Reihe sitzen muss, um Bühnenluft zu riechen. Ich will wissen, ob die das da vorne ernst meinen. Kann nicht ganz weit hinten sitzen. Ich möchte Schweißperlen sehen. Und wenn mich dann etwas erreicht und mich berührt, dann gibt's Tränen schon auch mal. Meine Kinder gehen aus dem Grund nicht so gern mit mir ins Theater, weil ich ihnen immer peinlich bin. Und ich versuche auch die Menschen um mich rum, wenn ich es doch so toll finde, warum seid ihr denn nicht begeistert? Also ich bin da sehr impulsiv und das treibt mich an.
Mich hat letztens eine Geige. Ein Geigen, da war was Besonderes, da habe ich plötzlich gemerkt, da wurden mir die Augen voll. Ich dachte, was geht denn jetzt mit dir? Was passiert denn jetzt mit dir? Dass ein Instrument dich so ergreifen kann. Ich dachte, Mann, da ist man wieder selber über sich überrascht. Das sind so also die goldenen Momente im Theater. Als ich dich gestern versucht habe anzurufen, ich bin auf dem Weg, kann ich telefonieren, ich bin auf dem Weg in die Oper. Ja. Welche meintest du denn?
Ich wollte in Fra Diavolo gehen. Das ist die aktuelle Operninszenierung im Theater Erfurt.
In Erfurt, also du warst in Erfurt, ja. Es ist ja keine Oper, ne? Offiziell, das ist ja ein...
Es ist das Theater Erfurt, so heißt es offiziell, ja.
Aber es ist für dich die Oper auch, oder?
Na, es ist für mich, das Stück, in was ich gehen wollte, war eine Oper. Und deswegen sage ich, ich gehe in die Oper, das hat für mich nichts mit dem Haus zu tun.
Okay, weil das ja auch so landläufig gesagt hat, die Oper Erfurt. ne?
Die geht mir nicht über die Lippen, nee. Nee. Es gibt ja schon mehr Sparten, die angeboten werden. Sicherlich nicht mehr so mehrspartig, wie es früher gewesen ist. Und wenn, sind es dann oft auch eingekaufte Sachen. Eigenes Schauspielensemble meine ich nicht, dass es das noch gibt.
Ich glaube, das gibt es auch nicht. Mhm. Das ist der schmerzliche Teil, ein Theaterneubau und sowas. Mhm. Das ist ja auch architektonisch hochinteressant, ist ja immer was Schönes. Das ist ja, kann man nicht sagen, das ist ja eigentlich eine gute kulturpolitische Entscheidung, dass allerdings deine Heimstadt, das Schauspielhaus, dann so lange leer gestanden hat, ist bitter. Das kann man nochmal einfach...
Kannst du das unterstreichen, das ist bitter. Ja.
Einfach nur bitter. Ja. Gerhard, kam gestern ein Tränchen oder hat es dich ergriffen oder war es so?
Ich befürchte, dass Kollegen hören könnten vom Haus. Es ist so, dass ich das Stück tatsächlich verpasst habe gestern. Das Stück hätte 15 Uhr begonnen und nicht 18 Uhr, wie ich es annahm.
Ach so.
Also es muss einen neuen Anlauf geben, aber ich werde es mir noch anschauen.
Ich habe überlegt, so früh geht das los. Ich wollte aber dann nicht.
18 Uhr dachte ich, aber war schon 15 Uhr.
Klären wir lieber on air auf, dann ist das. Aber du gehst regelmäßig ins Theater, in die Oper, verlässt du auch mal die Hauptstadtgrenzen?
Ja, unbedingt. Ich fahre total gerne nach Rudolstadt, nach Meiningen. Das sind so die Richtungen, die wir einschlagen, weil dort auch Schauspieler aus der Erfurter Zeit zu finden sind auf der Bühne. Und weil es vor allen Dingen gerade in Rudolstadt auch noch ein Dreispartenhaus gibt. Und das macht einfach Spaß. Das hat dem, was ich kenne als Theater, als Kindheitserinnerung, kommt das sehr nahe, das Theater in Rudolstadt.
Und der Intendant ist ja auch nicht da.
Ist aber absolut interessant und das macht wirklich Spaß. Also ich fahre da sehr, sehr gerne hin.
Ja, das heißt ein Theaterausflug. Und du machst das auch nicht allein, sondern wenn deine Kinder schon nicht mitkommen, dann...
Doch, die kommen schon ab und an mit, aber mein Mann muss mit.
Ist ja so, das ist ja klar.
Gar keine Frage.
Das ist ja keine Frage. So ein Mann, der muss halt mit.
Ja, was soll er machen? Die Lore Dietl kommt gerne mit, von der ich vorhin sprach.
Mit 83 machte sie noch auf dem Weg nach Rudolstadt.
Ja, natürlich. Und als mein Vater noch lebte, haben wir das natürlich gemeinsam gemacht. Eckhard Kiesewetter ist noch ein Mann, den wir benennen können. Das ist der ehemalige Schauspieldirektor des Theaters Erfurt. Den habe ich in der Kulturkutsche auch manchmal mit drin.
Das ist sehr schön. Also das Theater lebt in dir, das lebt mit dir. Du bist eine Botschafterin. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm gequatscht. Jetzt will ich mal die Story, also die Wannen-Story hat mir schon gut gefallen. Es war schon ganz gut. Gibt es denn weitere Geschichten, wo du sagst, das erzähle ich lieber nicht im Radio, aber dem Carsten, dem kann ich es schon erzählen.
Mit Sicherheit gibt es die. Da musst du mich mal so ein bisschen hinbringen jetzt in die Geschichten. So ad hoc einiges ein.
Der Alltag, also du bist ja dann zur Schule gegangen. Welche Schule bist du gegangen? Hast du einen weiten Schulweg?
Nee, ich bin in das heutige evangelische Ratsgymnasium gegangen. Damals war es die POS 12 Maxim Gorki in der Meister-Eckhardt-Straße.
Meister-Eckhardt-Straße. Das sind auch die Ursprünge übrigens auch von Radio Friday. Die erste Sendung wurde dort im damaligen Haus der DSF, was die Aula war, wurde Radio Freie Ursprünge sind da auch. Da bist du zur Schule gegangen.
Da bin ich zur Schule
gegangen.
Sehr schön. Ja, da bin ich zur Schule.
Netter Weg eigentlich.
Absolut.
Und wenn du dann nach Hause gegangen bist, Hausaufgaben, war im Grunde das Schauspielhaus dein Spielplatz, kann man das so sagen? Durftest du überall hin oder hast du es einfach gemacht?
Ich durfte natürlich nicht überall hin, aber das habe ich selbstverständlich trotzdem getan. Ne? Also ich habe immer Freundinnen nachmittags da gehabt und wir sind durch die Gänge geschlurft und sind mal runter in die Garderoben. Die Garderoben sind im Keller. Und auf die Bühne, da habe ich mich tatsächlich dran gehalten, weil das ist auch ein nicht ganz ungefährlicher Ort zum Spielen.
Und die Unterbühne da mit den Zügen und so, das ist dann, gruselig.
Ja, das ist, da hat man das auch nicht gerne gesehen, wenn ich mich da aufgehalten habe.
Und wo hat denn Papa seine Arbeiten gemacht, seine Werbe? Hatte der ein eigenes Atelier oder eine Werkstatt? Wie muss man sich das vorstellen?
Mein Papa hat sein Atelier direkt rechts neben dem Haupteingang gehabt. Das ist so eine Art Halbrundbau.
Rechts neben dem, also wir reden jetzt, wenn man vor der Villa ist, Soße steht, ist rechts so ein...
Genau, da geht dann dahinter die kleine Bühne, der kleine Bühneneingang rein. Dieses quasi halbrund, wie ein Türmchen, sieht das aus.
Der schönste Raum?
Der schönste Raum, den gibt es zweimal, den gibt es einmal unten, einmal oben. Und unten war die Werkstatt oder die Grafik nannte sich das.
Ich will mehr Licht, brauche viel Licht natürlich.
Richtig. Ja, und die Grafik war aber auch so eine kleine Schallzentrale. Also neben dem Pförtner sind viele Informationen zusammengelaufen, in der Grafik aber auch.
Beschreib mal, wo der Pförtner war, ganz kurz.
Die Villa ist ja dieses Gebäude, was geradeaus, wenn du geradeaus drauf schaust und wo das Bühnenhaus an der Seite war.
Links.
Das Foyer
Ja.
Ne? Und dann Richtung dieser Rampe, die da jetzt noch ist, da ist der Pförtner-Eingang gewesen. Auch so ein Portal, so ein kleines, ja. Da saß der Pförtner.
Zurück zum Grafikraum, wo dein Papa gesagt hat, ja. Das war eine Schaltzentrale, diese Grafik.
Eine informelle Schaltzentrale.
Ah ja, also Grafikwerkstatt hieß das. So.
Die Grafik hieß das einfach nur.
Und da kamen die Coolen hin? Oder?
Da kamen die Coolen hin, da waren immer die Fenster offen, da gab es immer ein Käffchen, da gab es immer was zu quatschen. Sehr schöne Geschichte aus den Anfangsjahren. Mein Vater hatte ja auch Kollegen in dieser Zeit, verschiedene Grafiker und Gebrauchswerber nannten die sich.
Gebrauchswerber.
Ist auch so ein Begriff, weiß ich gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und der eine Kollege, auch langjähriger Freund, hat sehr gerne auch mal die Sonne genossen während der Arbeitszeit. Und hat immer gesagt, komm Schröder, das hat ja jetzt keinen Zweck hier mit der Arbeiterei. Lass uns nach Kühnhausen an den Bagger fahren. Ach. Abgearbeitet ist dann schnell am Abend.
Das, ne? Ja, du musst ganz kurz aufschreiben. Gearbeitet ist dann schnell.
So. No, mal lernen, ne? Genau. Und dann haben sie das gemacht, haben natürlich ihren Job noch vollendet, gerne auch nachts. Schien ja keine Sonne. Und der damalige Intendant, wieder Herr Witte, kam dann also auch irgendwann mal in die Grafik rein und sagte, mein Gott, Sie waren Sie denn schon im Urlaub? Sie sind so braun. Und dann meinten die beiden, sie hätten einen sehr sonnigen Arbeitsplatz. Die Tür, das Fenster würde immer aufstehen. Ja. Und er hat natürlich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber er konnte sich auch über die Arbeit der Abteilung wirklich nicht beklagen. Also die haben schon ihr Ding gemacht.
Das ist der neue Arbeitsrhythmus. Den Leuten Freiraum lassen, dann machen sie ihr Ding und nach Biorhythmus und nach, sehr gut, ja. Nicht, das ging am Theater. Das war ja, natürlich gab es dort auch politischen Einfluss, es gab auch Hierarchien, es gab auch Macht und so weiter. Und aber es war trotzdem, habe ich das Gefühl, noch so ein geschützter Raum, wo Menschen untergekommen sind. Wissen ja auch von einigen Leuten, ne, die Henrik Goldberg und andere, die sagen da, also es war auch so eine Nische, wo man irgendwie untergekommen ist und auch ein bisschen ein geschützter Raum, oder würde das zu weit gehen, wenn man das sagen würde?
Nee, das würde ich schon so sagen. Also schön, dass du Henrik Goldberg erwähnst. Den kannte mein Vater damals als Bühnentechniker auch noch zu der Zeit, und die haben auch sich über die Jahre dann nie mehr aus den Augen verloren. Das ist schon auch spannend, ne? Der Henrik Goldberg hat da auch ganz gefährliche Situationen erlebt am Haus. Der das ist eine Geschichte, die mir überliefert wurde, aber wenn ich sie falsch erzähle, möge es mir verzeihen, vielleicht kann das ja richtig stellen, einen elektrischen Schlag bekommen an einer großen...
Ich dachte, jetzt politisch gefährlich.
Nein, es war ganz profan. Es war wirklich körperlich gefährlich, gesundheitsgefährdend.
Ah, okay.
Und hat einen elektrischen Schlag bekommen, und irgendein Kollege hat ihn dann davon wirklich weggezogen, sodass er keine stärkeren Verletzungen davon getragen hat.
Interessant, ja. Also, das heißt, der geschützte Raum war, du hast gesagt, Familie, trotzdem hat natürlich der politische Druck reingewirkt schon. Gab es da auch bittere Geschichten weil die Stasi hat natürlich versucht, auch sich da irgendwie natürlich in diese Häuser reinzufressen.
Die gab es, und was davon besonders bitter ist, dass man halt vermeintliche Freunde halt auch falsch eingeschätzt hat. Aber das ist ja etwas, was sicherlich vielen Menschen so ging. Aber die Hausmeisterwohnung, also die Wohnung meiner Eltern, war auch immer eine Feierstätte. Also sämtliche Premierenfeiern endeten gerne auch dann, nachdem die Kantine geschlossen hat, da oben.
Also vorgeglüht im Kaffee, unartig bis
im
sonst.
Im Club damals noch, Club, als das Ding noch im Club, das noch Club hieß. Und auch manchmal Schauspieler, die an die Tür klopften und sagten, du, die Kantine hat zu, ich habe aber, wenn sie auf hätte, auch gar kein Geld mit, kannst mir mal eine Butterbämme schmieren. Ja? Also auch das hat es schon ganz oft gegeben, und diese Feiern sind dann immer sehr lang gezogen worden, also manchmal bis in die frühen Morgenstunden rein. Und wenn ich zur Schule ging, hörte ich noch, da ist noch was los. Und da gab es unter anderem eine ganz tolle Party, da waren Wacek und Marek, die polnischen Pianisten zur Gastspielreise da. Und es gab diesen Stress, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Wann war Solidarność? In den 80ern? Anfang der 80er. Es gab diesen Stress, dass die nicht auftreten sollten, wenn sie ihr Solidarność-Zeichen am Revier tragen. Und die haben gesagt, das ist unsere Überzeugung, wir gehen nicht ohne das Ding raus.
Die Polen waren mutig, oder? Mal kurz einen Einschub für die Leute. Jetzt denkt man, Polen, würde man sagen, da sind die Erzkonservativen, die sich jetzt da anguckt, was die Polen noch wählen und so weiter. Aber zu der Zeit waren das die Ersten im Grunde, da waren das die Mutigen.
Richtig, genau.
Solidarność.
Und sie sind aufgetreten mit viel Stasi-Sicherheit drumherum.
Mit auch, den Stickern oder mit den
Solidarisch? Nein, sie mussten sie abnehmen, sind auf die Bühne getreten. Und wenn man sich erinnert, wer das noch kennt, dieses Duo, ich glaube, einer von beiden lebt auch gar nicht mehr, die haben immer zwei Flügel Kopf an Kopf stehen gehabt und haben sich angeschaut beim Spielen. Ne? Also die Flügel standen so, dass sie sich sehen konnten. Und sie setzten sich, großer tosender Applaus, und sie begannen aber nicht mit ihrem Spiel, sondern sie holten aus der Tasche ihren Anstecker raus und machten ihn wieder dran. Ja. Wie obermutig, da konnte man sie also nicht mehr von der Bühne holen. Aber es waren brisante Momente, und diese beiden wunderbaren Musiker sind danach natürlich auch in der Schröderschen Wohnung geendet zum Feiern. Und ich habe nachts um 2:30 noch ein Autogramm bekommen.
Schon wieder was Illegales, Systemgegner zum Feiern. Also das ist ja so. Aber das klingt jetzt profan. Die haben sich auf der Bühne dann wieder den Sticker angemacht. Mhm. Man muss das nochmal erklären, das war nicht profan.
Das war es ganz und gar nicht.
Hochgefährlich.
Hochgefährlich.
Also das war ja eine politische Meinungsäußerung, eine Saison. Die haben sich im Grunde dagegen die Anweisung gestellt. Das war mutig.
Das war sehr mutig. Dann hätte man vor, wie viele Plätze hatte das Haus? Ich denke so um die 500, 600 Plätze. Da hätte man vor den 600 Leuten die Leute wieder abführen müssen auf der Bühne. Das hat sich die Stasi dann doch auch nicht gewagt.
Und so ein Stasi-Typ ist ja auch nur manchmal ein Mensch, und der muss es dann auch machen.
Genau.
Das ist heikel. Da muss man wissen, wie weit man geht. Das ist ja auch mal die Hausleitung, muss die auch mal einen Spagat machen. So nach außen hin der Partei und den Leuten im Grunde, die da die Hand drauf hatten, auch gerecht zu werden und innen nach innen so viel wie möglich zulassen zu können.
Das ist ein absoluter Spagat gewesen, ja. Und da ist also für mich die Zeit von Eckhard Kiesewetter, dem ehemaligen Schauspieldirektor, auch eine ganz prägende Zeit gewesen. Der hat das auch viele, viele Jahre gemacht. Ist, glaube ich, im Herzen ein überzeugter Kommunist, das ist er noch heute, hat aber auch seinen Disput gehabt mit der Staatsführung und hat da oft, glaube ich, sehr weise reagiert und agiert innerhalb seines Ensembles.
Wir leben jetzt wieder in politisch turbulenten Zeiten, komischerweise in ökonomisch sehr stabilen. Also in Deutschland, da brummt alles. Die Einkommen sind nicht bei allen, aber bei den meisten relativ hoch. Arbeitslosigkeit geht zurück. Aber wir haben eine politische Stimmung, die mir zumindest Angst macht, obwohl ich denke, das ist schon so ein... Die einen sagen, es ist ein Kulturkampf, die anderen sagen, es ist so eine Spaltung der Gesellschaft. Sind auch wieder eigenartige Zeiten. Wie erlebst du das?
Ich finde es so wichtig, dass wir uns besinnen auf das, was wir als unsere Kultur bezeichnen. Und dazu gehört unter anderem auch das Theater. Ne? Und das geht so verloren, wenn du dir mal anschaust. Es gab früher ja auch diese Theater-Kinderabonnements, wo die Schulen und die Kindergärten, also ne, da wurde ja inflationär Märchen gespielt, und da sind die alle, bis die Schulen alle durch waren, alle drin gewesen. Das gibt's so in der Form auch nicht mehr, und das finde ich auch ganz traurig, weil Kindern... Ich habe selbst drei Kinder, ne, die alle sehr gerne am internetfähigen Endgerät sitzen. Und wenn du ihnen das nicht nahe bringst, dass es auf so einer Theaterbühne, dass man da stört, wenn man dazwischen quatscht. Es ist kein Kinofilm, es ist gelebte Kunst. Und das finde ich, das muss es ganz doll mehr geben wieder, dass die Kleinsten auch, und dazu müssen natürlich auch die Eltern bereit sein.
Ja? Das ist das, was mir bei Kulturpolitik immer einfällt, diese 10 Millionen, die die Stadt, also ja von den Steuergeldern der Erfurterinnen und Erfurter gibt, müsste es doch eigentlich auch was zurückgeben, dass man sagt, dass es wie so eine, ja, 2 Gratiskarten im Jahr gibt, dass jede, der ins Theater gehen möchte, das auch kann und das nicht nur so ein elitäres Ding ist, 10% der Erfurter mal hingehen, oder ist das irgendwie...
Das ist nicht illusorisch, das ist eine schöne Idee, ja. Aber du hast ja allein medial so eine breite Bespaßungspalette, das kommt sicherlich auch noch hinzu. Was gab's denn? DDR-Fernsehen 1 und 2. Natürlich warst du glücklich, wenn du dir auch mal etwas anderes noch zugedeihen lassen konntest und angedeihen lassen konntest. Und das ist ja heute viel, viel breiter gefächert und wird schlecht kanalisiert, dann auch so zum Teil von den Familien. Ne? Das ist schade, das ist echt schade.
Zurück und positiv zu dem Haus. Also wir haben die bittere Phase jetzt übersprungen, der Schließung, aber trotzdem nochmal, wie hat das dein Papa verkraftet mit dem 2003, seit er ausgezogen? War das ein Bruch oder hat er gesagt, okay, Leben ändert sich, ist eben so?
Ich glaube, ich muss noch mal sortieren. Ich glaube, der Auszug war bereits 98. Ich habe jetzt einen alten Mietvertrag gefunden. 98 war der Auszug und 2003 ist geschlossen worden. Ist das richtig?
Mhm. Ja. 15 oder ja.
Ja.
Stell mir nicht so eine Frage, da kann ich glatt eins.
Doch, 3 ist geschlossen worden.
Ich kann
mal
nachgucken, aber ja.
2 ist mein erster Sohn geboren und 3 ist geschlossen worden.
2002 beschloss die Stadt, das Schauspielhaus nach Eröffnung des Neubaus Theater in Brühl zu schließen.
Das ist ein ganz bitterer Moment gewesen. Das ist mit vielen, vielen Tränen abgegangen. Und die letzte Vorstellung war, noch ist Polen nicht verloren. Und dann ging tatsächlich der eiserne Vorhang für immer runter. Meiner Meinung nach ist er auch seitdem nie wieder hochgegangen.
Ist jetzt immer noch für immer, also bis jetzt.
Ne? Bis jetzt, ja
aber,
natürlich.
Aber tatsächlich.
Und das war also wirklich ein sehr, sehr bitterer Moment und sehr... Für alle, für Schauspieler, für Techniker, für Schließerinnen, für das Publikum. Das war unglaublich emotional.
Jetzt wird das, man kann ja schon sagen, das Haus war Kulisse. Man kann das ja sich bei den Folgen von Schloss Einstein anschauen. Dadurch ja auch, kann man da stehen, wie er jetzt immer will, hat das ja auch eine Verbindung geschaffen für Leute, die das sich anschauen. Und jetzt soll es ein Kulturquartier werden. Die Idee, verschiedene Gewerke, Künste und man könnte das auch in Branchen reinzubringen, also ein offener Radiosender, ein freies, ein politisches Radio, was auch Medienarbeit macht, ein Tanztheater, ein kommunales Kino, die ja auch Arbeit mit Menschen machen, also nicht nur einfach ein Kino sind, wo ja auch Projektarbeit läuft und natürlich dieser Saal. Die Idee klingt, finde ich, erstmal gut. Bist du hoffnungsvoll, dass das verschmelzen kann zu was Neuem?
Natürlich. Allein die Möglichkeit, diesen wunderbaren akustisch einmaligen Theatersaal zu erhalten, auf dem sowohl eine Lesung im kleinen Stil als auch ein großes Kino oder lass es Jugendwein, lass es irgendwas sein.
Öffentliche
also,
Radiosendung zum Beispiel.
Zum Beispiel auch also das. Mensch, hier kam ich nicht jetzt drauf. Ja, also das, na klar kann das funktionieren. Absolut. Ja. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Wünsche ich mir sehr, dass es das
und
schafft.
Jetzt, dann müssen es, wenn es irgendwie die Erfurter annehmen, hängt davon ab natürlich auch, was es dann am Ende wird. Das ist ja das Eigenartig, dass man das noch nicht genau sagen kann, was es dann wird. Es ist ja alles nie die Summe der einzelnen Teile, wie das Ding mal werden wird. Es wird kein Schauspielhaus mehr sein, kein Theater, aber ein Ort der Kultur und vielleicht auch was Familiäres.
Und es wird hoffentlich eine Begegnungsstätte richtig für Jung und Alt werden. Genau das ist es, was ich auch. Und ich denke auch nicht, dass das Konzept, so wie es jetzt steht, in alle Ewigkeit gemeißelt ist. Das wird Veränderung haben, das wird wieder Weggänge geben und wieder Zugänge geben in dem Haus, dass da eine bunte Fluktuation auch entsteht. Das würde das Ganze am Leben erhalten.
Dass nicht nur die Alten in Erinnerung schwelgen, sondern das Neue, das was sagen wir, das passiert ja jetzt schon. Also jetzt am Wochenende Konzerte von einer jungen Band, die und es sind ja also sehr frische, coole, junge Sachen, aber es war auch Seniorentanz.
Ja, aber
also alle,
ist doch
und dann,
klasse.
Und dann die dann dazwischen sind, solche wie wir, die dann sagen, wir wollen auch einen coolen Ort der Kultur haben. Könnte klappen, oder?
Könnte klappen, muss klappen. Möchte ich mir wünschen.
Ja. Dann könntest du dir vorstellen, da auch mitzutun, zu sagen, ich will...
Natürlich kann ich mir das vorstellen, aber du kennst Zeitfaktoren, das spielt ja immer alles eine Rolle. Aber ich glaube, ihr habt schon dieses Haus hat schon eine sehr gute Personenanzahl an Menschen, die anpacken.
Und vielleicht wird das auch mal wieder, also ich erlebe es zumindest von den Leuten auch mal was Familiäres, das ist so der Hauch, die Stimmung, die Idee von dem, was Schröders da reingebracht haben, weiterlebt. Warst du seitdem nochmal oben in der Wohnung oder hast du dich ja nicht getraut reinzutreten?
Ich war in der Wohnung, ich durfte mir die Wohnung anschauen, gemeinsam mit meinen Kindern. Das war tatsächlich auch nochmal ein sehr schmerzlicher Moment, weil es da oben auch mächtig runtergewirtschaftet aussieht. Ja. Aber meine Kinder waren komplett begeistert. Meine Kinder sind 12, 12 und 15. Und
12, 12, 15 Zwillinge?
Ja. Ja. Und waren also vollkommen weg von dieser Wohnung, haben gesagt, Mama, hier wollen wir wieder einziehen. Hier finden wir es ganz toll. Mhm. Es störte sie nicht, dass es Aufputzleitungen gibt, dass es offensichtlich doch ein paar Jahre her ist, dass mal ein Pinsel an der Wand war. Bei meinem Kinderzimmer, bei meinem damaligen, fragten sie mich, Mama, das ist ja so winzig. Wo hast du denn da geschlafen? Ich sage, na, aufrecht an die Wand gelehnt, ist ja wohl ganz klar.
Ja, der große Fernseher, wo hast du den?
Ja, wo ist der Plasmafernseher? Wo passt das alles hin? Also die waren vollkommen begeistert und hatten sich auch schon Räume ausgesucht, die sie dann gern bewohnen möchten. Mhm. du hast doch da jetzt einen Genossenschaftsanteil gekauft, wir können doch da ganz sicherlich wieder einziehen.
Das Haus gehört doch uns jetzt, ja, ne? Wo sie ja nicht Unrecht haben. Also alle, die einen Genossenschaftsanteil kaufen, denen gehört das. Das ist die Idee von Allmende, von Gemeinschaftseigentum, von sagen, das gehört uns und wir gehen verantwortlich damit um.
Genau, deswegen waren sie der Meinung, wir könnten da vielleicht auch wieder einziehen, aber dann mag ich wahrscheinlich noch ein, zwei Anteile kaufen müssen.
Ja, das ist ja, um das gleich, das Missverständnis aufzuklären, man kann das Schauspielhaus nicht kaufen, Nein. Wir sind nicht käuflich, aber man kann sich sozusagen einkaufen in die Idee und mitzutun, mitzuentscheiden, mitzumachen und wieder mal, finde ich, ein Grund, wenn ich die Geschichten jetzt gehört habe, das zu tun. Anja, wir haben jetzt eine Stunde geplaudert und mir kommt's jetzt so vor, als ob wir gerade so am Anfang sind. Ja. Aber vielleicht machen wir mal eine Veranstaltungsreihe dann im Schauspielhaus, Geschichten aus dem Schauspielhaus auf der Bühne, auf der großen Bühne.
Dann müssen wir uns wiedersehen.
Du kommst reingetippelt, steckst allen die Zunge raus
und krieg 5 Mark von dir.
Ja, okay.
Okay.
5 Euro. Nee, 5 Mark. 5 D-Mark oder Ostmark? Ostmark.
Es war ein Ostmark.
Ich finde noch ein altes Ostmark.
Du findest bestimmt noch irgendwo 5 Mark.
Finde ich aber so. Das machen wir. Also wenn, bin ich drauf gespannt. Anja Birkenwald läuft mit, dann müssen wir dich so ein bisschen wie einen Jungen herrichten und dann läufst
Gott,
du.
Wird jetzt schwieriger, ist halt auch ein paar Jahre her. Ne? Mhm. Aber die Maske kriegt das hin.
Wunderbar. Ich bedanke mich ganz sehr bei Anja Birkenwald, die von 1991 bis 1992 im Schauspielhaus in der Hausmeisterwohnung gewohnt hat und jetzt wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Geschichten erzählt hat. Und vielleicht kommt sie ja wieder oder wir sehen uns im Schauspielhaus bei der einen oder anderen Führung. Anja, dir noch einen schönen Tag und danke, dass du da warst.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.